Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Judica, dem fünften Sonntag der Passionszeit. Ich begrüße auch die Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeitenden des Alten- und Pflegeheims nebenan am Kirchplatz, die mit uns verbunden sind durch die Übertragungsanlage, und begrüße auch die, die unseren Gottesdienst über die Homepage hören. Judica heißt übersetzt: Schaffe mir Recht, Gott. Gottes Gerechtigkeit wägt nicht ab, rechnet nicht auf, ist überraschend anders, so wie es im Wochenspruch heißt: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.
Ja.
Wir feiern heute in diesem Gottesdienst das Heilige Abendmahl mit Traubensaft in Einzelkelchen, und ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Wir beten. Gott der Barmherzigkeit, immer aufs Neue geraten wir in dieselbe Not. Was wir als deine gute Botschaft für uns gehört haben, ist längst unter Alltäglichem erstickt worden. Wir haben uns an dem orientiert, was vorteilhaft, einleuchtend und bequem zu haben schien. Gott, wir erkennen, dass dein Wille uns aus dem Sinn geraten ist. Vergib uns unsere Selbsttäuschung, unsere Neigung, deinem Anspruch auszuweichen, unser Geschick, Auswege zu suchen. Um Jesu Christi willen, den du uns zum Helfer gegeben hast, bitten wir dich: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?
Thank you.
Gott, dein Sohn Jesus geht nach Jerusalem, um seinen Weg zu vollenden. Den Weg, auf den du ihn gesandt hast. Doch wir zögern manchmal und trauen uns nicht, uns auf diesen Weg einzulassen. Wir bitten dich, öffne uns jetzt Herz und Sinne für dein Wort. Lass uns still werden und stärke uns, in diesen Wochen das Leiden und Sterben deines Sohnes zu bedenken. Lass uns deinen Weg sehen und sei uns eine Quelle des Vertrauens und der Hoffnung. Schenk uns deinen Geist, damit wir im Weg ans Kreuz deine Liebe zu uns erkennen und diesen Weg gehen mit Jesus, unserem Heiland und Erlöser. Darum bitten wir dich im Heiligen Geist, durch Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.
Die Epistel des heutigen Sonntags steht im Brief an die Hebräer im 5. Kapitel. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lauten Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tode erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Das Evangelium steht bei Markus im 10. Kapitel. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.
Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch alle. Amen. Liebe Gemeinde, halt uns Plätze frei, wenn du vor uns da bist. Ein Freundeskreis hat sich getroffen oder verabredet, dann später mal ins Konzert zu gehen oder ins Kino. Da ist freie Platzwahl und die wollen natürlich nebeneinander sitzen. Und natürlich auf möglichst guten Plätzen. Darum, wer zuerst da ist, hält für den Rest die Plätze frei. So ist das ja manchmal auch bei anderen Veranstaltungen. Und für die Kino- oder Konzertbesucher, die keinen haben, der jetzt mal Zeit hat, vorher da zu sein und gute Plätze zu reservieren, ist das ärgerlich. Da sind die besten Plätze besetzt für Leute, die in letzter Minute kommen und man selber muss sehen, wo man sitzen kann. Wenn man hier in der Kirche ist, dann vielleicht sogar hinter einer Säule. Um die besten Plätze geht es heute auch im Predigttext. Wir haben das gerade gehört in der Evangeliumslesung von Jakobus und Johannes, die mit Jesus unterwegs waren auf dem Weg nach Jerusalem. Und da lösen sich die beiden Jünger aus der Gruppe der Übrigen und gehen neben Jesus, kann man sich richtig vorstellen, einer links, einer rechts, und stellen so das Ziel schon dar, was sie vor Augen haben, was sie eigentlich fragen wollen. Sie möchten nämlich einmal, wenn das Reich Gottes anbricht und Jesus auf seinem Thron sitzt, wo, wie sie sich das ja vorstellen, die besten Plätze haben. Eben genauso zu seiner Rechten und zu seiner Linken, wie sie gerade unterwegs sind. Wir haben uns vor gar nicht so langer Zeit, im vorletzten Monat war das sogar noch, mit diesem Text im Kindergotteshelferkreis beschäftigt und immer wieder spannende Diskussionen, auch wenn man das vielleicht schon das ein oder andere Mal besprochen hat. Und wer das einmal erlebt hat, kann den Ärger der anderen Jünger über Jakobus und Johannes verstehen, das mit dem Plätze freihalten. Und da wird über die anderen Jünger gesagt, sie wurden unwillig. Das ist bestimmt vorsichtig ausgedrückt. Ich denke, das, was die anderen da hören, verschlägt ihnen förmlich die Sprache. Die fragen sich wahrscheinlich, wie bitte? Haben wir richtig gehört? Was wollen die beiden? Plätze im Himmel reservieren, rechts und links von Jesus? Man kann sich die Aufregung richtig vorstellen und die Spannung spüren auch, mit der sie auf Jesu Antwort warten. Und ihre Erleichterung darüber, dass Jesus dem Wunsch der beiden überhaupt nicht nachkommt. Plätze an meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht mir nicht zu. Wie geht es Ihnen damit, liebe Gemeinde? Können Sie die beiden Brüder verstehen oder wecken Sie Abneigung in Ihnen oder vielleicht sogar auch Ärger über eine derartige Anmaßung? Wenn man bedenkt, wir wären selbst einer von den anderen Jüngern, genau wie die beiden Zebedäus-Söhne, haben wir unser normales Leben stehen und liegen lassen, sind weit weg von der Heimat und von den gewohnten Tagesrhythmen mit Jesus mitgegangen. Und es war überhaupt nicht so, wie es vorher war in unserem Leben. Und da sind nun diese beiden Männer und bitten schon jetzt um Absicherung für später, um die besten Plätze. Erst habe ich gedacht, die sind auch nicht viel besser als andere. Aber können wir vielleicht auch die beiden, Jakobus und Johannes, ganz gut verstehen? Ihr Wunsch, die Ersten zu sein, ist vielleicht gar nicht so fremd. Schließlich waren sie von Anfang an mit Jesus unterwegs. Sie sind Jesus nachgefolgt, als er sie von ihren Fischerbooten weggerufen hat. Und es war ihnen völlig klar, wer Jesus ist, seit einiger Zeit besonders. Nämlich der Messias, der Gesalbte Gottes, der König des nahenden Friedensreiches. Gerade kurz vorher hatte Jesus auf dem Weg nach Jerusalem deutlich zu verstehen gegeben, dass ihm die Verurteilung zum Tode, Verspottung, Geißelung und Hinrichtung treffen werde, bevor er nach 3 Tagen auferstehen wird. Und jetzt gilt es, dachten wohl die beiden Jünger, die Karten auf den Tisch zu legen und rechtzeitig Ansprüche geltend zu machen, worauf sie den größten Wert legen wollten, nämlich beteiligt zu werden an dem, was dann kommt, am Reich Gottes. Jesus weist die beiden mit ihrem Anliegen nicht zurück, sondern er stellt ihnen eine Frage. Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Das wird in vielen Geschichten von Jesus erzählt. Er wiegelt nicht ab und sagt nicht, das fragt man ja aber jetzt so nicht, sondern er fragt nochmal nach. Er nimmt die Menschen ernst, die zu ihm kommen. Und er stülpt nicht sofort irgendetwas über, sondern hilft ihnen, sich klar zu werden über das, was sie wollen. Nämlich nicht nur zu Gott zu finden, sondern auch zu sich selber. Jakobus und Johannes haben verstanden, dass die Zeit mit Jesus abläuft und dass sich vieles ändern wird, jetzt nochmal ändern. Vorher hat sich ja schon vieles geändert, als sie mit ihm auf dem Weg waren. Und ihr Glaube wird auf die Probe gestellt werden. Sie werden ihre Beziehung zu Jesus, zu Gott, sie werden alles neu bestimmen müssen. Was kann man da herüber retten? Wenigstens die Zusage, dass sie im Himmel wieder an Jesu Seite sind und nicht so weit weg. Die Gewissheit, wir bleiben in der Nähe von Jesus. Und was wir getan haben, was uns verbunden hat, hier in dieser Zeit mit ihm, das wird nicht vergessen sein. Das ist ein sehr menschlicher Wunsch, finde ich. Wahrgenommen, nicht vergessen zu werden, Anerkennung und Lohn zu bekommen für das, was sie getan haben und was sie tun. Und schmerzlich kann es sein, wenn diese Anerkennung ausbleibt. Auch für uns, wenn Menschen sich einsetzen im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde und es wird nicht wahrgenommen oder niemand findet ein Wort des Dankes. Es geht überhaupt nicht darum, dass man sich einen Sonderplatz im Himmel verdienen will. Ich glaube, das wollten die beiden auch nicht. Im Gegenteil, viele tun das, was sie tun, ohne den Blick auf den Himmel, auf später, auf einen Lohn. Einfach, weil sie es gerne tun und weil sie es wichtig finden, gerade jetzt zu dieser Zeit, das zu tun. Und trotzdem ist es gut, wenn jemand sagt, danke, dass du da bist und danke, was du gemacht hast. Auch Jesus nimmt den Wunsch nach Anerkennung ernst. Er hält die beiden nicht für überspannt und größenwahnsinnig, er macht sie nicht lächerlich, sondern er fragt dann noch einmal nach. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Kelch und Taufe, das ist was ganz Bekanntes für uns, erinnert uns an die beiden Sakramente in unserer Kirche. Abendmahl und Taufe. Wir glauben, dass sich Gott uns in Taufe und Abendmahl zuwendet, dass wir nah an Gott sind und dadurch den Zugang zu sich selbst und damit zu einem guten, sinnvollen Leben eröffnet. Taufe und Abendmahl stehen für uns sozusagen an der Schwelle des Reiches Gottes und zu seiner Herrlichkeit, weil Gott sich darin uns zuwendet und uns ganz nahe ist. Vielleicht hätten wir sogar auch hier in unserer Zeit so geantwortet wie Jakobus und Johannes und gesagt, ja, das können wir, natürlich. Wir bringen schon unsere kleinen Kinder zur Taufe, weil wir in dem Glauben leben, dass Gott uns voraussetzungslos annimmt. Und natürlich das Abendmahl. Wir hatten eine lange Pause haben müssen, aber wir feiern das Abendmahl jetzt auch wieder regelmäßig hier im Gottesdienst. Wir teilen das Brot des Lebens und trinken aus dem Kelch des Heils, der uns Anteil gibt am Leben des Auferstandenen. Wir erfüllen doch eigentlich alle Voraussetzungen für den Eintritt in das Reich Gottes. Was würde wohl Jesus darauf antworten? Uns. Vielleicht so, das ist gut und richtig, aber wisst ihr auch, was die Taufe bedeutet und worum es beim Abendmahl geht? Darüber könnte man noch ganz viel sagen. Paulus zum Beispiel sagt im Blick auf die Taufe unter anderem, wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Taufe mit hineingenommen in Jesu Leben und dann auch Tod und Auferstehung. Auch das Abendmahl vergegenwärtigt uns den Tod Jesu. Wenn gesagt wird, das ist mein Leib, das ist mein Blut für euch. Durch seinen Tod empfangen wir Vergebung der Sünden und damit Zugang zu Gott. Letztlich gibt Jesus, Jakobus und Johannes eine inhaltliche Antwort. Wenn ihr Menschen in meiner Nachfolge lebt, wenn ihr dem anderen dient, dann löst ihr euer Denken und Fühlen vom Herrschen und von den Streitigkeiten nach den besten Plätzen. Und dann ist die Chance am größten, dass euch diese Plätze bereitet sind. Wenn das auch deine Gedanken sind, gut zu sein, besser zu sein als der andere, der Erste zu sein, dann geh doch hin und tue, wie ich sage, diene allen. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und der Erste soll der Knecht aller sein. Jesus selbst gibt Beispiele dafür, wie die Herrschaft Gottes auf Erden aussehen kann. Er hat, neben dem vielen anderen, was er getan hat, am Abend vor seinem Tod seinen Jüngern die Füße gewaschen, um ein Beispiel seiner Liebe zu geben. Daran erinnern wir uns immer am Gründonnerstag. Das haben die Jünger zuerst gar nicht verstanden, dass sich Jesus so tief niederbeugt vor ihnen. Nicht herrschen, sondern dienen. Oder dienen ist der angemessene Ausdruck dafür, dass Gottes Herrschaft anerkannt wird. Dienen ist damit ein Hoffnungszeichen für den Anbruch des Reiches Gottes, mitten unter uns schon. Und da ist dann nicht nur Platz für zwei, links und rechts, denn der Himmel, das Reich Gottes, wäre nicht das Reich Gottes, wenn dort die gleichen Kategorien gelten würden wie hier bei uns, oben und unten, reich und arm, Konkurrenz und Gerangel um die besten Plätze. Im Himmel müssen wir keine Plätze reservieren lassen, weil Gott selbst und schon längst einen Platz für uns freigehalten hat. Gott hat einen Platz für mich an seiner Seite. Und das nicht, weil ich es verdient habe, sondern weil Gott mich liebt und mich in seiner Nähe haben will. So haben wir es gar nicht nötig, uns die guten Plätze zu sichern und den anderen die Hintersten zuzuweisen oder sie sogar wegzuschicken, weil kein Platz mehr ist. Denn Gott trägt Sorge für uns alle. Diese Einteilung, hier die Guten, da die Schlechten, steht uns nicht zu. Jesus macht uns frei von solchen Bewertungen. Er befreit auch von der Angst, zu kurz zu kommen. Die Anerkennung, die er schenkt, verwandelt uns und macht uns stark. Wir dürfen in uns selbst ruhen und dem, was wir sind und was wir können, trauen. Zu uns selbst Ja sagen. Weil Gott mir gibt, was ich brauche, muss ich nicht missgünstig nach dem schielen, was der andere bekommt und muss auch nicht so lange vorsorgen, wie die beiden Brüder das ja tun wollten. Ich kann mich mitfreuen, wenn anderen etwas gelingt. Denn ich weiß, Gott sieht mich und die anderen auch. Das ist die Lektion, die die Jünger in diesem Gespräch lernen, nämlich alle 12, nicht nur die beiden, auch die anderen 10. Das Vorpreschen von Jakobus und Johannes und den Unwillen der anderen Jünger nimmt Jesus zum Anlass, ihnen diese Grundregel ins Herz zu schreiben. Wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Das nennt man Demut. Demut als Mut des Herzens. Ich gebe die Sorge um mein eigenes Ich in Gottes Hand, der meine Sorge verwandelt in Fürsorge. Ich wünsche anderen Gutes und freue mich mit ihnen. Ich öffne mich für die Liebe, die uns trägt und uns verbindet zu einer Gemeinschaft, in der alle ihren Platz haben. An Jesus wird sichtbar, dass Gottes Liebe keine Hierarchien kennt, keine Macht, keinen Reichtum, keine Grenzen. Seinen Platz neben Jesus sichert man also am besten, indem man in dieser Liebe, in diesem Horizont, mit diesem Blick auf die Menschen lebt und sich sicher sein kann, Gott ist schon da. Und ich glaube darum ganz fest daran, wir brauchen uns keine Plätze reservieren lassen. Wir brauchen nicht irgendjemandem Bescheid sagen, guck doch mal, ob links oder rechts oder in den ersten Reihen noch was frei ist für mich. Denn am Tisch Gottes wird links und rechts und überall genug Platz sein für alle. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Gemeinsam wollen Sie unseren Glauben bekennen und dazu aufstehen, wenn es möglich ist. Ich glaube an Gott, den Vater. Wir feiern nun das Abendmahl und danken Gott.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Erhebet eure Herzen.
Wir erheben sie zum Herrn.
Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht.
Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir danken dir, dass Jesus uns geliebt und sich für uns in den Tod gegeben hat. Wir danken dir, dass er für uns alle gestorben ist, auf dass wir nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum preisen wir dich mit allen, die dir dienen, und singen das Lob deiner Herrlichkeit.
Heilig, heilig, heilig. Thank you.
Wir danken dir, Gott, für Jesus, deinen Sohn. Er ist Bruder, der unsere Not teilt. Er ist der Freund, der uns versteht, der Hirte, der uns behütet. Er ist der Herr, der uns den Weg zum Leben weist. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte wiederum, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis.
Ja, mein ist es Glauben. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
So tun wir das, was Jesus uns aufgetragen hat, und bitten dich, unser Gott, erfülle uns und deine ganze Schöpfung mit deinem Geist. Lass uns verbunden sein als deine Gemeinde zum gemeinsamen Dienst an den Menschen und an der Welt. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Und so beten wir in Jesu Namen: Vater unser im Himmel. In dieser Zeit, wie Sie vielleicht auch schon wissen, mit Einzelkelchen und bitten darum, dass immer 12 Personen an einem Abendmahlstisch sich versammeln. Wir beginnen auf der von mir aus gesehenen linken Seite, auf der Kanzelseite, und können dann ja auf die Pultseite übergehen. Also immer bitte ich darum, 12 Personen, und Sie dürfen natürlich Ihre Maske dabei abnehmen, muss man immer dran denken. Und wenn Sie einen Kelch in die Hand bekommen haben mit einem Spendewort, warten Sie bitte so lange, bis alle einen Kelch haben. Und wenn ich sage, wenn einer von den Austeilenden sagt: Christi Blut für dich vergossen, dann werden wir in Gemeinschaft aus dem Kelch trinken. Und nun kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
Thank you.
Herzlichen Dank für die Kollekte des letzten Sonntags. Sie betrug hier in der St. Andreaskirche für die kirchliche Kulturarbeit 143,28 € und für diakonische Aufgaben unserer Gemeinde 71,64 €. Heute ist die Kollekte zum einen bestimmt für die evangelische Frauenhilfe in Westfalen und die evangelische Frauenarbeit. Glauben, Leben und aus dem Glauben heraus Handeln, über geografische und kirchliche Grenzen hinweg, das ist evangelische Frauenhilfe, eine Kraft- und Glaubensquelle, ein Ort der Hoffnung, der Stärke und des Handelns. Orte wie diese brauchen qualifizierte und engagierte Begleitung. Mit ihrer Kollekte unterstützen sie die wichtige Arbeit der evangelischen Frauenhilfe in Westfalen. Und zu gleichen Teilen ist die Kollekte bestimmt für diakonische Aufgaben der Telefonseelsorge. Die Telefonseelsorge ist Anlaufstelle für Menschen in Krisen- und Problemsituationen aller Art, die vor Ort für sich keinen Gesprächspartner finden. Die Mitarbeitenden bemühen sich, die Menschen am Telefon oder im Chat in ihrer Situation ohne Vorurteile anzunehmen, ihnen eine Klärung der eigenen Wünsche, Wertvorstellungen und Gefühle zu ermöglichen und sie in die Lage zu versetzen, selbst eine für sie jeweils angemessene Lösung ihrer Probleme zu finden. Als eine der über 100 Stellen in Deutschland ist die Telefonseelsorge Ostwestfalen ein gemeinsames Beratungs- und Seelsorgeangebot der evangelischen Kirchenkreise Herford, Minden, Lübbecke und Flotow. Für die Ausbildung der Ehrenamtlichen und deren regelmäßige Unterstützung braucht die Telefonseelsorge unsere Kollekte. Gott segne Geber und Gaben.
Ich lade ein zum Kirchcafé im Gemeindehaus und heute Nachmittag hier um 16 Uhr zum Musikschulkonzert von Pro Musica. Montag um 15.30 Uhr trifft sich der Bibelgesprächskreis im Thomas-Gemeindehaus. Am Montag, Mittwoch und Freitag ist jeweils um 18 Uhr Abendgebet hier in der Kirche. Am Donnerstag treffen wir uns hier um 18 Uhr zum Friedensgebet. Mittwoch um 19.30 Uhr trifft sich der Gesprächskreis Leben mit Brustkrebs im Thomas-Gemeindehaus. Zur Abkündigung der Verstorbenen bitte ich aufzustehen. Zur letzten Ruhe geleitet wurden aus unserer Gemeinde Herr Kurt Fischer, Alsweder Straße 37. Er starb im Alter von 94 Jahren. Herr Horst Ankewitz, Hermannstraße 15. Er starb im Alter von 86 Jahren. Frau Ursula Hoffschneider, geborene Wölke, Kurze Straße 8, ehemals Heinrich-Vornbock-Straße 58, starb im Alter von 88 Jahren. Herr Herbert Lömker, Beethovenstraße 11, er starb im Alter von 82 Jahren. Frau Tatjana Klaus, Kurze Straße 8, sie starb im Alter von 93 Jahren. Wir wollen die Verstorbenen und ihre Angehörigen mit aufnehmen in unser Gebet, nach jeder Fürbitte gemeinsam sprechen: Herr, erbarme dich. Jesus Christus, du hast uns eingeladen, Gäste zu sein an deinem Tisch. Wir danken dir für deine Nähe, für unsere Gemeinschaft im Haus deines Vaters. Brot und die Frucht des Weinstocks geben uns Kraft, die alten Wege zu verlassen und auf dich zu vertrauen. Jede und jeder hat einen Platz an deiner Seite, weil du bei uns bist heute und morgen, wenn wir leben und wenn wir sterben. In diesem Vertrauen kommen wir zu dir und bitten, lass uns mit der Kraft dieser Speise hineingehen in die kommende Woche. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit zu leben und eine Zeit zu sterben. Wir denken an die Menschen, die gestorben sind, besonders an die in der letzten Woche Verstorbenen. Wir vertrauen sie dir an, dankbar für alles Gute, das sie uns getan haben. Bleibe du mit deiner Liebe bei ihnen und bei uns. Und tröste alle Trauernden und begleite sie auf ihrem Weg, damit sie den Schmerz der Trauer verkraften und wieder Freude am Leben haben können. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir beten mit allen, die ihren persönlichen Leidensweg gehen. Mit den Kranken bitten wir um Heilung, mit den Traurigen um Trost, mit den Sterbenden um Erlösung. Mit allen, die nicht wissen, wie es weitergeht, um Hoffnung und den Mut zu einem neuen Anfang. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir beten mit allen, die andere auf ihrem Leidensweg begleiten. Mit den Männern und Frauen, die Kranke pflegen, zu Hause, im Krankenhaus, im Pflegeheim. Um die Kraft und die Belastbarkeit, die sie brauchen. Für alle, die sich engagieren in den Krisengebieten unserer Erde, dass sie beitragen können zum Frieden und zur Versöhnung. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für unsere Kirche. Mach sie bereit, dass sie ein Gegenüber bleibt für Politik und Wirtschaft, für Kultur und Gesellschaft, dass sie ungerechte Strukturen benennt und auf Leid und Unterdrückung hinweist. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten für die Welt, in der wir leben. Schaffe du Recht, Gott, für die Teile unserer Welt, die in Gewalt und Unmenschlichkeit durch Terrorakte und Kriege versinken, in der Ukraine und überall, wo Krieg herrscht. Menschen sind auf der Flucht, aus der Bedrohung. Wir bitten dich, Gott, sende deinen Geist und eröffne Wege zum Frieden, damit alle Menschen überall auf der Welt Frieden und Freiheit, Sicherheit und Zukunft miteinander und füreinander gestalten können. Amen. Segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Musik.